Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
Hallo, good day, Teil 4. Die Camperman sind noch immer in Australien.
Hi, hier ist Gerd und ich bin natürlich auch noch dabei. Ich bin nur nicht früher gefahren. Wobei, ich muss ehrlich sagen, das war kurz davor, ne, dass wir irgendwie nicht wussten, wie es weitergeht.
Ja, es ist so, es ist Regenzeit, es ist Februar, das Wetter ist hier ein bisschen unvorhersehbar. Der Spiegel hat auch darüber berichtet, dass Windgeschwindigkeiten von ganz schlimmer Höhe, 160, 200, nicht bei uns, sondern eher an der Westküste unterwegs waren. Es hat aber trotzdem dazu geführt, dass wir unsere Route nach den Whitsundays so ein bisschen korrigieren mussten.
Wir wollten ja nicht nach Cairns hoch.
Genau, unser Plan war,
bisschen Dschungel, ne?
Genau, mit dem Vorteil, Camper oben abgeben. Das heißt, Apollo bietet euch den Service. Du fährst eine Strecke und musst nicht irgendwie dann zwei zurückräubern oder drei Tage. Das ist total anstrengend. Und das war eigentlich unser Plan. Aber viele haben uns gesagt, Leute, unterschätzt das nicht. Straßen sind gesperrt. Wenn wir gefahren sind, haben wir auch schon an der Seite Schilder gesehen, welche Straßen offen sind. Und auch auf unserem Weg da hoch haben wir schon gesehen, dass es in Senken gerne mal so Metermaßstäbe gab. Und dann konnte man im Grunde genommen anhand dieser Maßstäbe sehen, wenn da Wasser in einer Senke steht, wie tief das Wasser ist, um dann zu beurteilen, ob man da noch durchfahren kann. Das war alles bei uns kein Thema. Aber uns wurde gesagt, Leute, fahrt da nicht weiter rauf. Denn die größte Gefahr besteht wohl darin, dass A, sowieso Straßen gesperrt sind, man nicht an sein Ziel kommt und dass vielleicht auch mal so eine Senke unerwartet mit Wasser gefüllt ist und man dann mit 100 Sachen oder 110 da in so eine Wasserwand reinrauscht. Und das, glaube ich, möchte man mit so einem Wohnmobil schon gar nicht. Also das, ja.
Ich weiß auch nicht, ob ich das mit einem 4x4 gewollt hätte. Ja. So, das heißt, also ich habe keinen Stress mit schlechtem Wetter. Ich hatte das auch schon mal ein bisschen erlebt, so ein paar Tage sogar oder sowas. Aber das ist ein unbekanntes Land für mich. Und ich weiß nicht, so wie die, also es wurde ja schon wirklich bei einigen gesagt, so dass das irgendwie sehr schnell sehr hoch steigen kann. Ich möchte nicht festsitzen mehrere Tage. Also wenn ich jetzt weiß, ich komme noch durch, alles fein, aber festsitzen.
Und ganz viele auch, die wir auf Campingplätzen getroffen haben, auch aus Australien, mit denen wir gesprochen haben, die haben gesagt, oh Gott, nein, fahrt da nicht hoch. Das war für die so komplett normal. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass die so gesagt haben, nee, das geht schon. Die haben uns alle wirklich unisono gesagt, keine gute Idee.
Und das waren Leute mit 4x4, ne? Das waren Leute, die dann wirklich mit diesen Dingern unterwegs sind und gesagt, nee, würde ich nicht machen.
Ganz genau, ganz genau. Und deshalb sind wir nicht weiter gen Norden gefahren im wunderschönen Queensland, sondern wir haben den kleinen Umweg gemacht und sind zurück nach Japan.
Ja, die Tour, ne? Das heißt also, das ist ja, wir kennen den Platz, wir haben gedacht, so komm, das ist easy, da können wir dann auch wirklich eine gute Zeit verbringen. Ist ja wirklich toll, gleich Strandzugang und alles und aber was machen wir denn dann?
Ne? Ja, was so süß war, ist, wir waren eingebucht, wir haben uns gleich zwei Tage eingebucht, um dann im Grunde genommen vielleicht von vor Ort noch was zu machen.
Genau.
Und die beiden Ladies im Campingplatz haben uns dann noch angerufen. Normalerweise machen die Tür zu und du bist dann raus. Und die haben sich dann bei uns gemeldet und gesagt, sag mal Leute, wann kommt ihr? Müssen wir noch ein bisschen länger bleiben? Also auch süß.
Total,
also,
total sweet.
Ja, ja.
Nee, wir haben es natürlich nicht ganz so unbedacht gemacht. So, gehen wir wieder hin, ne? So der typische Deutsche, ich gehe ins vertraute Terrain. Nee, wir haben ja ein bisschen geguckt und recherchiert und gesehen, was man denn von dort aus machen kann. Und das ist ganz geil. Also das eine, das war ganz spannend. Und das ist etwas, was mich auch so total beeindruckt hat. Wenn Menschen so einen Lebensweg haben, so eine tolle Geschichte zu erzählen haben. Und wir haben nämlich Ross getroffen. Ross hat ein Lokal direkt in der Nähe von Japan. Das ist das Lokal, mit dem er schon seit 35 Jahren dort unterwegs ist und irgendwie wirklich wunderbares regionales Essen irgendwie auch produzieren lässt. Und er hat irgendwie auch eine Geschichte, die ganz, ganz besonders ist. Also das heißt, auch keinen einfachen Start im Leben gehabt, hat irgendwie gesagt, so ich will mich verändern, ich will was machen, hat dann irgendwie da seine Frau und seine Liebe kennengelernt und wie gesagt, ist dann irgendwie in Japan hängen geblieben. Ja, aber er hat irgendwie sich immer weiterentwickelt, weitergebildet, hat festgestellt, das Essen, was er dort in dem Lokal hat, das es reicht ihm nicht, wo es herkommt. Er möchte wissen, was er da produziert. Er möchte irgendwie auch ganzheitlich denken. Er möchte an die Natur denken. Er möchte, dass irgendwie wir nicht nur einen Raubbau betreiben. Und was macht er einfach? Vor ein paar Jahren kauft er ein riesiges Grundstück. Also das ist, wie viel Hektar ist das? Das ist, glaube ich, irre.
Riesengroß. 160,
was? Riesengroß, worauf nichts war. Er sagte, das ist komplett leer gewesen und hat angefangen, das mit sehr vielen Freiwilligen zu beackern. Und zwar mit allen möglichen Pflanzen, Nutzpflanzen, die dann auch sehr viel abwerfen, also Früchte, Gemüse, die ihr dann dort auch im, teilweise im Restaurant, aber auch in anderen Zwecken verwertet. Und den Ross haben wir getroffen und der erste Eindruck vor seinem Lokal war klasse.
Ja, es war ein bisschen, hat ein bisschen Koordination gebraucht, weil Ross busy war, aber wir haben ihn dann vor seinem Lokal getroffen, das war noch geschlossen, er hat uns dann auf einen Kaffee eingeladen und Ross sieht erstmal aus wie ein Weihnachtsmann. Ne? Ja. Der hat so einen weißen Rauschebart, hatte so seine Mütze auf, ein bisschen spannendes so Arbeiter Hemd mit seinem Logo von seiner Fleckig. Farm drauf. Und er erzählte dann so, dass er Rugby-Coach gewesen ist, als Rugby-Spieler auch in der League gespielt hat, von Colleges Stipendien gekriegt hat, da seine Frau kennengelernt hat, im Vollrausch, wie er sagte. Das war auch süß, dass er dann sagte, und am nächsten Abend hat sie mich wieder angesprochen und dann dachte ich so, ach, wie kennen wir uns? Und dann haben sie sich verliebt. Und er hat im Grunde genommen so ein großes Herz und auch eben ist selber auf einer Farm groß geworden, auf einer Dairy Farm und hat sich dann zur Aufgabe gemacht, ich möchte nachhaltig produzieren, denn er hat einen sehr nachhaltigen Blick auf diese Welt und auf die Erde und auf die Landwirtschaft, die hier auch in Australien betrieben wird. Und wie schon Gerd gesagt hat, aus einem Restaurant heraus die Frage, wer kann hier eigentlich gute Lebensmittel produzieren? Und haben sie gesagt, das machen wir jetzt mal ordentlich. Und darum haben sie diese Permakulturfarm gegründet. Und die funktioniert halt so, dass dort ganz viele Freiwillige sind. Häufig auch Leute, die aus irgendwelchen Programmen kommen, ob das Suchtprogramme sind etc., die dann dort einen neuen Halt bekommen und er natürlich mit seiner psychologischen Fähigkeit auch als Coach die wunderbar zu einem Team formt. Und da hat man auch gesehen, da leuchteten so seine Augen, ne, als er über das Thema gesprochen hat, dass Menschen dort im Grunde genommen neue Hoffnung finden und ein neues Ziel für sich identifizieren.
We need this development that we're looking at. We need to make it affordable. Mm. So we need council to work with us to get this model right.
Yeah.
And if we had 35 families living here in this community and we replicated that 20 times around yeah. this shire. Yeah.
Diese Freiwilligenarbeit ist ganz spannend, weil du kannst ja so an Programmen teilnehmen, lernst eine Menge, weißt, wie dann die Sachen auch benutzt werden, aber das ist nicht nur ein Selbstzweck, also für sich selbst so, dass dann irgendwie Freiwillige beschäftigt werden, sondern die produzieren auch Nahrungsmittel für sowas ähnliches wie eine Tafel, wo dann irgendwie Leute, die bedürftig sind, dann irgendwie sich ernähren können, was ganz toll ist. Er sagte auch, in Australien ist es irgendwie vielleicht irgendwie in vielen Bereichen, also shiny, ist alles schön. Aber Arbeitslosigkeit ist auch hoch und man muss auch gucken, wo die Kohle bleibt. Und viele können sich das eben halt nicht alles so leisten, so was irgendwie für in einigen Menschen vielleicht selbstständig ist. Aber nicht jeder kann sich immer das beste Essen leisten. Er will das beste Essen produzieren und verteilt es teilweise dann auch so an Bedürftige.
Genau, saisonal. Er hat dort, wie gesagt, also ich bin von den Mücken aufgefressen worden. Ich hätte den ganzen Tag da bleiben können, aber es war mir, die haben, keine Ahnung, Gerd haben sie nicht angegriffen, mich haben sie ausgelutscht. Es war so, dass er bewusst Pflanzen anpflanzt, die im Grunde genommen die Pflanze, die nebenan wächst, schützt. Also dieses ganz klassische Modell, die Natur hilft sich selbst und so baut er das dort auf. Die haben da bestimmt auch hier und da mal eine Niederlage erlitten, aber sind gewachsen und haben jetzt Süßkartoffeln waren da, als wir da waren. Es war auch so eine Frucht, von der er sagte, dass, das hat er wirklich gesagt, sie im Grunde genommen der Vagina der Frau sehr ähnelt. Die konnte man essen. Das war also total spannend, was man da auch erlebt. Es gibt eine Audiotour, die auch auf Englisch ist. Das heißt, man kann da mit seiner App durchlaufen, an verschiedenen Stellen auf den Knopf drücken und dann wird einem im Grunde genommen erklärt, wie diese Farm funktioniert. Und was ich auch sehr schön fand an dem Konzept war, dass er sagt, sie haben im Grunde genommen drei Verwertungsstufen. Das heißt, es gibt einmal die Farmmitarbeiter, die haben First Choice. Die suchen sich das aus, was am schönsten ist. Dann geht die zweite Wahl eigentlich in die Restaurants, was ich interessant fand. Und Nummer drei wird gespendet. Das heißt, so beschreiben die da ihren Lebensalter.
Wir sind natürlich nicht nur deswegen da gewesen, um Ross kennenzulernen, was allein schon Gewinn gewesen wäre, sondern er hat auch noch ein weiteres Konzept. Und zwar hat er da kleine Häuschen, auch so Ferienunterkünfte gebaut, die man bewohnen kann. Das sind auch gut ausgestattet, auch da wieder mit Bunkbeds, also mit diesen Etagenbetten. Aber er hat noch ein weiteres Areal, wo man dann mit seinem Camper, mit seinem 4x4 einfach irgendwo sich hinstellen kann, auch dann durch diese Gärten wandeln kann, auch mithelfen kann, aber man kann dort campen, da ist eine Feuerschale, ist eine Außendusche, da ist eine Trenntoilette, so, das ist alles da, um auch dann wirklich nachhaltig campen zu können. Und das ist wirklich ein ganzheitliches Konzept in allen Varianten. Er versucht seinen Strom, den die verbrauchen, selbst zu produzieren. Das Wasser wird in irgendeiner Form gefiltert durch eine ganz speziell gebaute, selbst reinigende Filteranlage. Man lernt auch eine Menge bei ihm und das ist total schön und das ist nämlich auch sein Ansinnen. Er möchte die gute Botschaft weitertragen. Das heißt, je mehr Leute das wissen und diese Informationen vielleicht nach Hause tragen, vielleicht ändert das bei dem einen oder anderen ein Stückchen und auch am Alltag im Leben. Und da sagte, das reicht ihm ja schon. Also wenn jeder ein bisschen was ändert, ist allen geholfen.
Genau. Und unweit davon ist halt im Grunde genommen ein Ausflugsanleger, wo wir uns dann am nächsten Tag eingefunden haben, nachdem wir Ross getroffen haben. Also alles auf der Ecke. Das heißt, ihr könnt im Grunde bei Ross wohnen und fast zu Fuß runter in den Hafen laufen. Und dann steigt ihr auf wieder eine Fähre und fahrt rüber auf die Great Keppel Islands.
Ich musste da ja hin.
Ja.
Also das wäre normalerweise gar nicht auf unserer Reiseroute gewesen. Und ich bin so dankbar über das Unwetter, weil meine Frau hat mir erzählt, das ist einer ihrer Lieblingsspots auf der ganzen Welt. Und ich sage, ja, red du nur. Also man hat ja immer unterschiedliche Meinungen manchmal zu Dingen oder sowas. Und na gut, ich gucke mir den an, fahre dahin. Und ich dachte, was ist das denn? Ich war schockverliebt. Mhm. Also erstmal die Fährfahrt dahin. Du fährst irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, fährst du mit so einer Fähre rüber. Das
auch ist wieder so ein Katamaran.
Genau. So ein Katamaran, das ist die Freedom Fast Cats.
Hello guys, my name's Liam. I work for Freedom Fast Cats. Welcome to Great Keppel Island. We take you over here for a bit of lunch, snorkeling, boom netting, anything you need to enjoy the tropicals.
Das ist irgendwie ganz nett gemacht. Das sind irgendwie so ein... eine Tour kostet da irgendwie 150 Euro, die wir gewählt haben. Das ist eine Adventure Cruise. Da gibt es dann auch einen Lunch an Bord und kannst auch schnorcheln und sowas. Man kann während der Fahrt ein Netting machen, was ganz witzig ist.
While you're on there, there is a bit more water flow than what it looks like. So just make sure all your boardies and everything are done up nice and tight, guys. If at any point you do find yourself struggling to hang on, struggling to keep your head above water, just let go, get yourself free of the net.
Du legst dich hinten in so ein Netz rein, wirst dann irgendwie während der Fahrt gezogen und kannst da rumklettern und reinspringen ins Wasser und ganz, ganz, ganz toll. Allein die Fahrt schon ist toll. Und dann kommst du langsam so einen kleinen Inseln vorbei und guckst dann auf einmal auf einen wunderbaren weißen Strand in so einer wunderbaren Bucht, so richtig schön eingebettet, eine leichte Hügelung, ganz grün. Man sieht ein paar Häuser. Man sieht auch schon aus der Entfernung, dass da links irgendwo eine Bar ist. Vor der Bucht liegen dann irgendwelche kleinen Boote und Schiffe, Ausflugsboote, Yachten. Und ich habe mich so gefühlt, als ob ich nach Hause komme. Das war total schön.
Das war sehr, sehr schön. Und was ich auch sehr schön fand, ist, dass es da auch wieder verschiedene Abstufungen gibt für jeden, sagen wir mal, Geldbeutel. Die Australier haben ihre Kühlboxen mitgenommen, Sonnenschirme bis hin zu Pavillons, haben sich auf diese Turbinen-Katamaran-Fähre gesetzt, sind rübergefahren und haben sich da einen schönen Tag gemacht.
Die haben auch weniger bezahlt für die
Tour. Ganz genau. Und die haben im Grunde genommen das kleine Transferticket gelöst. Und was wir eben in Anspruch genommen haben, weil wir eben auch unsere Kühlboxen nicht dabei haben und den ganzen Zirkus, haben wir dann im Grunde genommen das so gemacht, wir konnten den Tag über an Bord bleiben und hatten dann eben das exklusive Vergnügen, dieses Boomnetting zu machen. Um dann im Grunde genommen auch mit der Fähre nochmal an einen Ort zu fahren, wo man dann nochmal schnorcheln gehen kann. Und da habe ich dann auch zum ersten Mal hier so ein Stachelrochen gesehen. Das fand ich total schön. Und man hatte natürlich auch wieder so ein bisschen einen Ort, den man so ohne weiteres nicht erreicht, gesehen. Um dann wieder anzulanden und zu dem Paket, was auch die normalen Transfer, also die normale Fährfahrt beinhaltet, ist dann auch nochmal so ein Glasbottom-Boot. Also das heißt, so ein Boot, wo so ein Glasboden drin ist und man sehr gut auf das Korallenriff gucken kann. Immer ein bisschen abhängig von der Jahreszeit. Bei uns waren sehr schöne Korallen zu sehen, aber nicht so wahnsinnig viele Tiere. Aber die haben gesagt, es gibt so Saisons, wo ganz viele Stachelrochen unterwegs sind und auch Schildkröten. Aber alleine dem Skipper zu lauschen und zu sehen, wie er dieses Boot in der Brandung hält und dann auch erzählt, wo Green Zones sind, wo halt nicht gefischt werden darf. Das ist auch so. Der Australier an sich sorgt sich so sehr um diese Umwelt und das sieht man überall. Es ist nicht nur Attacke, gib mir, was ich kriegen kann und ich mache daraus eine Industrie, sondern die Industrie ist der Tourismus und die ist an so vielen Stellen aus meiner Sicht, ich meine, wir haben jetzt nur Queensland gesehen, so balanciert, dass das funktioniert, Mensch und Natur. Also das war.
Ich glaube, das ist irgendwie, dass die Sensibilität dafür da ist, dass es irgendwie ein Geschäftsmodell ist, natürlich.
Ja.
Ne? Aber wenn das Geschäftsmodell funktionieren soll, muss die Natur auch funktionieren, weil sonst kommen die Leute nicht mehr. Und das ist irgendwie wunderbar, bedingt sich selbst. Das heißt also, das ist jetzt der Mittel zum Zweck, glaube ich gar nicht mal, sondern die finden die Natur auch geil. Die wissen auch so, die muss geschützt werden, die muss geschont werden. Und egal mit wem du sprichst, jeder bringt dir was bei. Jeder erzählt dir ein bisschen was. Also was ist jetzt hier das für ein Riff? Wie funktioniert das Gefüge? Welche Bedingungen brauchen die, damit sie wachsen und gedeihen? Da wurden zum Beispiel vor Jahren mal irgendwelche Sachen ausgelegt, um ein künstliches Riff zu erzeugen, um das Ganze zu stabilisieren. Hat nicht funktioniert aus vielerlei Gründen. Und auch darüber wird erzählt, über gescheiterte Versuche, aber auch gleichzeitig irgendwie so, Mensch, über die Freude, wenn das denn an anderer Stelle denn doch wieder wächst und auch ein bisschen Stolz dabei und so. Und das war ganz schön. Also das irgendwie auch den Leuten zu lauschen, wenn sie davon erzählt haben. Was schön war für mich jetzt auch, dass wir dann diese Tour gemacht haben, am Strand rumgelungert haben, aber dass noch genug Zeit geblieben ist, auch bevor wir dann wieder abgelegt haben, nochmal kurz sich in die Bar reinzusetzen und die gechillten Leute da zu sehen, die Musik zu hören, nochmal auf diese Bucht zu gucken. Wir waren während der Happy Hour da, es gab ein günstiges Bier, es war nochmal ganz schön. Also es lohnt sich, ein toller Tagesausflug, es ist irgendwie auf jeden Fall klasse. Auch da, wir sind mit dem Camper dann in diese Hafenanlage gefahren. Und da stand da dann auch noch, leider, und das ist etwas, was ich nicht gut finde, ist, dass die ganzen Parkplätze meistens nicht abgeschattet sind. Es sind keine großen Bäume, die drüber sind, keine Möglichkeiten, diesen Wagen ein bisschen kühler abzustellen. Muss man wissen, wieder das Kühlschrankproblem, hatten wir schon mal drüber erzählt. Aber ansonsten alles easy, man kommt da gut hin, man kann den Wagen gut stehen lassen, ist sicher, sind irgendwie alles irgendwie auch beschützt, bewacht und so. Also so einen Ausflug, einen ganzen Tag mal den Wagen stehen lassen, auf die Fähre zu gehen, lohnt sich total.
Ja, man kann ja noch weitergehen, denn auf dem Great Keppel gibt es auch Airbnb, ja, als total, auch stimmt, als auch eine kleine Lodge. Die haben wir jetzt nur von außen gesehen, aber die sah sehr gemütlich aus mit einem großen mit einer großen Rasenfläche davor, sehr einladend. Dann gibt es da verschiedene kleine Eisdielen, also so ein Ort, wo es eigentlich alles gibt, so Eisdiele und auch so Burger. Der war allerdings geschlossen, weil eben nicht Hauptsaison. Ich denke mal, das sind zu Ostern dann anders. Aber da eben auch mal eine Nacht übernachten oder vielleicht auch eine Woche oder was zu verbringen, ist auch eine Option. Da müsst ihr natürlich, wie Gerd schon sagt, aufpassen, wo ihr einen Camper parkt. Und zu dem Camperpark muss ich auch noch eins sagen. Wir hatten nie irgendwo einen Ort, wo wir dachten, das ist hier nicht sicher, weil man, wenn man mit dem Camper im Urlaub ist, hat man natürlich alles da drin, Pässe, alles Mögliche. Es ist alles super safe gewesen und an einigen Stellen eben auch schon mit dem Angebot, wir schließen das Ding auch ab, das waren dann abgeschlossene Parkplätze. Also da haben wir wirklich gar keine Probleme gehabt.
Also was dabei hilft, ist natürlich auch, dass man mal irgendwie sich ein bisschen erkundigt, recherchiert oder sowas, und da helfen Apps natürlich ganz doll dabei. Das heißt, also wir haben das dann ja auch gemacht, dass wir einfach mal eine App installiert haben, also verschiedene Apps installiert haben, aber eine haben wir jetzt auch genutzt, die heißt Stay Free, das ist ganz praktisch. Also die Grundfunktion ist kostenlos, man schließt ein kleines Abo ab, was nicht die Welt kostet, ein paar Euro kostet, und dann hat man Zugriff auf, man kennt das von anderen Apps auch, auf verschiedene von Nutzern auch eingestellte Plätze, mit den Beschreibungen, teilweise mit Fotos, mit Links, wo man buchen kann, und hat dann die Möglichkeit, ja, tolle verschieden ausgestattete Plätze zu finden. Also ob es ein freier Platz ist, der dann irgendwo ist, wo man weiß, da darf man stehen, bis hin zu einem richtig gut luxuriösen Platz mit allen Bewertungen und Schickimicki. Das heißt also, auch in Australien, und das ist ganz toll, also das ist zwar ein Hersteller aus Deutschland, der das gemacht und programmiert hat, aber die App funktioniert weltweit, und wir konnten das in Queensland auch gut nutzen, haben da verschiedene Plätze gefunden und eben halt auch durch die Nutzerbewertung da drin ganz klar, ey, lohnt sich, kannst hinfahren, macht Sinn für nah am Wasser, hier findest du noch eine Möglichkeit, ein Wasser abzulassen oder eben halt auch vielleicht einzukaufen, also es steht alles mit drin. Fand ich sehr gut.
Schöne Alternative zu den einschlägigen Apps, die wir alle kennen, Park4Night etc. etc. Wir haben die ausprobiert und wir waren ganz überrascht. Also wir haben da im Grunde genommen, also ich hatte die vorher nicht auf dem Radar und muss sagen, die haben uns so gut durch Australien geführt.
Ja. Was wir machen werden, und das ist ganz spannend, wenn ihr die mal runterladen solltet, diese Stay Free App, da könnt ihr unserer Tour mal folgen. Das heißt also, ihr seht dann auch die Plätze, die wir angesteuert haben, und dann könnt ihr die Camperman-Route quasi bei euch mal speichern und nachfahren, weil, meine Gott, wir sind jetzt in der vierten Folge und ihr werdet feststellen, dass wir wirklich fantastische Plätze, kann man sich doch gar nicht alles merken, müsst ihr nicht. Ladet die App runter und dann fahrt
ihr hinterher. Und wenn ihr sie nicht runterladen wollt, gibt's natürlich auch in den Shownotes. Aber das ist natürlich sehr praktisch, werdet ihr hier, könntet ihr sofort einsteigen, keine Ahnung wo, bei Apollo vielleicht sogar den Camper mieten, ja, und abfahren. Das ist eine Möglichkeit.
Genau, wir sind jetzt, nachdem wir dann tatsächlich jetzt die Tour komplett umgeschmissen haben, Plätze gesucht haben und sowas, haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Okay, Dschungel ist es nicht. Wir waren jetzt ja schon von Brisbane hochgefahren, die gleiche Route, wie wir rückfahren, keine Option. klar, wäre schön gewesen, irgendwie Plätze zweites Mal zu besuchen, ist aber meistens nie das gleiche wie beim ersten Mal. Und da haben wir gesagt, machen wir mal was ganz anderes.
Hinterland.
Hinterland, genau. Das ist nämlich witzig. Wir hatten nämlich tatsächlich an einigen Schildern auch gesehen, da stand sogar auf dem Verkehrsschild Hinterland drauf. Das ist eins wie Kindergarten, irgendwie ein deutscher Begriff, der international für was steht und funktioniert auch in Australien sehr gut.
Wir sind dann gestartet Richtung Hinterland, wie Gerd schon richtig sagt, und haben uns eine Schlucht ausgesucht, und zwar die Carnarvon Gorge. Also Gorge heißt Schlucht. Und das ist ein Naturschutzpark, in dem auch ein Campingplatz ist, wo man gleich darauf informiert, also darauf hingewiesen wird. Dort gibt es zum Teil keinen Empfang. Wir hatten eigentlich ganz guten Empfang, also was Handy angeht. Allerdings vor dem Park nicht, und bitte volltanken, weil es gibt dort im Umkreis von 150 oder mehr Kilometern keine Tankstelle. Das heißt, wenn ihr reinfahrt, seht zu, dass ihr vollgetankt seid. Und das hat sich gelohnt.
Also erstmal, die Fahrt dahin war krass, weil das sind Straßen wie mit dem Lineal gezeichnet und das nimmt kein Ende. Und das ist schon wirklich krass. Also das kann nicht, ich habe das mal in Südafrika so gehabt, und irgendwie ist es auch ganz schön langweilig mal eine ganze Weile. Zum Glück verstehen wir uns gut, wir haben Musik gehört, mitgesungen, also Blödsinn so, und dann irgendwie, es nimmt aber kein Ende. Aber die Landschaft verändert sich ganz schön. Das ist ganz witzig, weil dann irgendwie von den Bäumen sehr grün, sehr weit, und man fährt dann auch so kleine, durch kleine Käfer hindurch oder sowas, dann ist da mal so ein Drugstore, da ist dann mal irgendwie so ein kleiner Kiosk, oder wir waren dann auch
meistens bei, geschlossen.
So, aber wir waren dann irgendwie zwischendurch mal bei so einem, bei Christine hieß die, glaube ich, so einen kleinen
Catering-Service.
So ein Catering-Service haben wir uns so was irgendwie rausgeholt und haben da neben irgendwelchen Bauarbeitern und Truckern gesessen. Das ist schon witzig. Und die Landschaft verändert sich genauso wie die Menschen und die Dörfer da. Und es wird immer naturbelassener. Und es sind immer weniger Ausfahrten. Und dann fährt man links und rechts gar nichts. Immer nur geradeaus.
Und was man auf den Straßen dann auch sieht, und das kennen ja ganz viele von uns, die gerne Auto fahren und, keine Ahnung, Australien schauen, sind die Road Trains.
Ja.
Wir haben jetzt keinen gesehen, der irgendwie 28 Trailer dran hatte. Aber wir haben welche gesehen mit 3 Anhängern. Und die sind ja schon mal erstmal von ihrer Baureihe erstmal die großen amerikanischen Trucks. Und das war schon geil zu sehen, wie die an einem vorbeirollen. Ja.
Was ganz spannend ist, die meisten Straßen sind eigentlich in beide Richtungen jeweils einspurig. Das heißt also, man fährt dann irgendwie, und dann hat man ja manchmal das Gefühl, dass man nicht schnell genug ist für die anderen. Also klar, man darf nur 110 fahren, nicht an einigen Stellen, nicht jeder hält sich dran, ist klar. Und die wollen dann überholen. So, dann gibt es aber manchmal so eine linke Spur, die entsteht. Dann ist auch die Überholspur. Das heißt, der Langsamere fährt nach links rüber, lässt die dann überholen, und dann wird es dann nach, was weiß ich, einem halben Kilometer oder einem Kilometer wird es wieder zu einer Spur. Gutes System eigentlich. Dadurch, dass es wenig Parkbuchten gibt, ist das ein tolles System, um dann auch irgendwie sich nicht wie so ein stehendes Hindernis zu fühlen oder so.
Und wenn man jetzt glaubt, wir fahren ins Hinterland, ach Gott, da sind die Straßen bestimmt total schlecht. Nein, die Straßen sind eigentlich grundsätzlich gut gewesen, bis auf so ein paar Ausnahmen. Und wenn wir von Ausnahmen reden, sind das richtige Potholes. Also ich sag mal, die Löcher waren bestimmt 30 Zentimeter tief. Und wenn man nicht weit und vorausschauend fährt, entweder man hat einen vor sich, dem man vertraut, dass er die Dinger nicht überfährt, aber wenn man da reinfährt, dann rumpelt das schon ganz schön doll. Insofern achtet ein bisschen auf die Straßen, und wenn ihr da Verfärbungen seht, dann guckt, ob ihr rechts und links vielleicht noch drum rumfahren könnt. Denn bei uns hat es zweimal so geknallt, das hätte auch der Reifen sein können.
Und Henning sagte ja schon so, dass der Empfang dann teilweise schlecht ist, und das ist tatsächlich so. Auf dieser Strecke ist dann irgendwie, je nachdem welchen Handyanbieter man hat oder sowas, dann dachten wir so, Mensch, sind wir noch richtig? Ist es die richtige Entfernung oder sowas? Navi lädt nicht nach oder so. Also man kann nicht mal kurz googeln. Funktioniert nicht. Man muss dann irgendwie auch seiner ursprünglichen Eingabe vertrauen. Und das ist auch gar kein Problem. Carnarvon Gorge, nochmal ganz kurz. Henning sagt es schon, dass er ein Campingplatz ist. Also wir sind ja außerhalb der Hauptsaison gefahren. Und dort ist es so, dass die richtige Saison auch erst zu Ostern beginnt, im Juni, Juli so eine Hochsaison ist. Und dann ist es nämlich möglich, und das ist ganz spannend, das konnten wir nicht machen, dass man dann nämlich, wenn man sich dort anmeldet, auf dem Gelände an bestimmten ausgewiesenen Stellen einfach so campen kann. Und das ist ganz schön. Es gibt so ein Besucherzentrum in diesem ganzen Gebiet, und dann kann man sich da hinstellen und kann auch die Toiletten nutzen. Und man muss gar nicht auf dem Campingplatz fahren. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fand das ganz cool, dass wir auf dem Campingplatz waren, weil das ist eine tolle Ausstattung mit tollen Begegnungen, und man hat da ein bisschen mehr Komfort, als wenn man da sich irgendwo wild hinsteht, und man kann trotzdem viel erreichen und sowas.
Und das Schöne war auch, wir wurden sehr herzlich begrüßt und es wurde uns gleich ein Video gezeigt.
Das Monique.
Die Monique hat uns ein Video gezeigt und das gehört, glaube ich, so zu diesem Empfang dazu, dass man dann erstmal sehen kann, was man in dieser Schlucht denn alles so erwandern kann.
Welcome to Carnarvon Gorge. This is a beautiful spot in central Queensland. You are very blessed to camp under nature's canopy of trees. The gorge has amazing walks that you can do. They're very between easy to hard, but if nothing else, a beautiful place to come and rest. The gorge itself has an abundance of wildlife that you're able to come and enjoy and watch. And yes, I feel that it's a beautiful piece of paradise in an amazing bush setting. I've been privileged myself to travel Australia quite a bit and find that this is definitely a piece of paradise that you must come and visit.
Diese Schlucht ist, keine Ahnung, 20 Kilometer lang und alle 5 Kilometer gibt es ein Highlight. Man läuft ständig über irgendwelche kleinen Bäche hinüber, die ganz süß so von den Rangern vorbereitet werden, dass man trockenen Fußes rüberkommt, dadurch, dass sie die Steine so anordnen. Dann gibt es tolle Aussichtsplattformen, Steinformationen, die dann Amphitheater heißen. Wenn man da reingeht, ist das, erstarrt man vor Ehrfurcht, weil.
Ich hätte es Kirche genannt, weil das, also ich fühlte mich so, das wie so ein sakraler Moment. Also man durch, was weiß ich, Steintreppen, Stahltreppen, auf einmal ist man durch so eine kleine Schlucht, durch die man durchgeht und landet in so einem Trichter, der dann 30 Meter hoch ist. Und oben sieht man ein paar Baumwipfel und den blauen Himmel. Und man hört das Echo seiner Stimme. Und das war ansonsten ein total stiller Ort. Ich habe ich bin total spirituell plötzlich in diesem Moment gewesen. Das war wirklich ein ganz besonderer Platz und ich kann mir deshalb auch gut vorstellen, dass die Ureinwohner solche Orte auch ganz anders noch vielleicht benutzt haben oder genutzt haben. Ein paar Meter weiter haben die Orte anders genutzt. Das nennt sich dann Art Gallery, ganz witzig. Und da haben die dann irgendwie ihre Geschichten an die Wand gemalt und mit Fingerabdrücken, mit Farben, reingekloppt mit Stein. Und also diese Momente, diese Wege sind ganz hübsch angelegt. Das Tolle ist, dass auf dieser Wanderkarte, die wir mitgenommen haben, dann auch immer steht, wie weit was entfernt ist von dem Ausgangspunkt. Also zum Beispiel haben wir dann eine Route gemacht, die insgesamt so um und bei 10 Kilometer gedauert hat. Und man sagt immer bei den ganzen Wanderungen, geht den Weg mal so hoch und den ganzen Weg müsst ihr immer wieder zurückgehen. Und die haben das von vornherein ja von ausgerechnet, 10 Kilometer heißt hin und zurück, was super ist. Das ist schon mal sehr gut. Wie fit bist du wirklich und sowas. Und ein Tipp ist dann, wenn man dort ist, dass man sich ein Ziel aussucht, das möchte ich sehen, da dann erst zuerst hingeht und dann auf dem Rückweg
schlendert
nach links zur Artgalerie, nach rechts zum Amphitheater und sowas, dass man es dann mitnimmt, weil man dann weiß, okay, das ist die maximale Entfernung, die ich gegangen bin und ist danach nicht außer Atem. Immer Wasser mitnehmen ist ganz wichtig. Es ist warm da drin. Also ich habe gemerkt, so wie ich dann auch ganz schön ins Pumpen gekommen bin, also gar nicht, weil das so anstrengend war von der Entfernung her, sondern die Hitze. Ich musste mein T-Shirt ausziehen, das war komplett durchgeschwitzt.
Ja.
Aber da haben wir auch eine Lösung gefunden.
Ja, ich würde mal sagen, wir haben vielleicht auch ein bisschen die falsche Tageszeit gewählt. Also um 10 Uhr losgehen, damit man um 12 Uhr am weitesten Punkt ist, war nicht so schlau. Aber wir haben es überlebt. Ja.
Aber es gibt den Rockpool dann noch irgendwie. Das war ganz praktisch, denn, weil man kann sich danach nämlich irgendwie, wenn man diese Tour gemacht hat, Richtung Campingplatz gibt es nämlich noch einen ganz kleinen anderen Parkplatz. Das ist ganz sweet. Da ist so ein Teich, so ein kleiner See, irgendwie sowas, der auf dem ersten Augenblick ein bisschen komisch aussieht. Wenn man aber so ein bisschen den Weg am See entlang geht, hat man wirklich einen sehr schönen, einladenden Wasserbereich, in dem man auch reinwarten kann, sich reinlegen kann. Gut, man kann nicht unbedingt schwimmen, aber man kann sich da so reinlegen, ein bisschen erfrischen. Nach der Wanderung ist das eine gute Idee. Also meine Beine haben gepocht danach nicht mehr. Das war ganz gut.
Das war schön. Was geblieben ist, ist diese Ehrfurcht vor der Natur und dieser spirituelle Einfluss, den man da irgendwie wahrnimmt, weil wenn man diese Malereien sieht, wo die Aborigines bzw. die Ureinwohner Australiens ihre Hände und ihre Konturen bemalt oder ummalt haben, Kinderhände sind zu sehen gewesen, oben sieht man eher größere Erwachsenenhände, dann gibt es, weil das Emu, der Emu ist halt so ein Totem, also so ein magisches Tier, dann gibt gibt es eingravierte Emu-Gelege, die sie da nachgestellt haben. Und was ich sehr, sehr schön fand, das möchte ich euch kurz erzählen, dass sie im Grunde genommen diese Schlucht sich so erklärt haben, dass Mundagura, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, dort früher gelebt hat. Und das war im Grunde genommen eine der Schöpferinnen der Natur. Und die hatte ihren Bauch voll mit diesen wunderschönen Tieren Australiens. Und die Erde war vorher komplett flach und komplett leer. Und Mundagura kam dann und hat im Grunde genommen, es hat geschrien, hat sich aufgelehnt, hat ihren Bauch aufgemacht, die ganzen Tiere sind rausgehüpft und so ist diese Schlucht entstanden. Und die Ureinwohner sagen, dass diese Schöpferin mittlerweile in allen Wasserstellen zu Hause ist, weshalb diese Orte für die auch so heilig sind.
Also ich kann diesen Gedanken total teilen. Also ich hatte mal vor Jahren, das kennt wahrscheinlich auch der eine oder die andere, das ist von Bruce Chatwin, die Songlines, das ist so ein Buch darüber, wie Aborigines Ureinwohner mit der Natur leben und irgendwie durch die Wege, die sie gehen, also ihre Geschichten erzählen. Und es gibt ganz spezielle Wege. Es gibt keine Karte dafür, aber man erkennt seine eigenen Wege. Und dieser Einklang mit der Natur, den hat man dort in Carnarvon Gorge an jeder Ecke irgendwie gespürt, dass das irgendwie eine sehr ursprüngliche Gegend ist, die trotzdem natürlich ein bisschen betreut ist. Das ist klar, durch die Steine, die da gelegt worden sind. Nichtsdestotrotz, also ich habe mich da sehr nahe gefühlt, auch mit der Entstehung des, von allem. Also von daher, wenn das diese Schlucht ist, die dann durch irgendwie eine Öffnung eines Bauches entstanden ist, ich gehe damit. Also
ich gehe da komplett. Absolut, schönes Bild. Und auch, es macht einen nachdenklich und ehrfürchtig, wenn man da ist und das erleben darf.
Darum muss ich sagen, dass dieser Umweg vielleicht sogar das eigentliche Ziel war. Dass man irgendwie vielleicht nochmal oder wir beide dann irgendwie durch außen so nicht beeinflussbare Dinge manchmal auch geleitet werden. Und das hätten wir sonst gar nicht gesehen. Wir hätten vielleicht andere schöne Plätze gesehen. Und
wir hatten einen Nationalpark, also ein ähnliches Erlebnis, was dann auch geführt wird von Ureinwohnern auf unserem Plan. Den haben wir dann gekippt und somit haben wir das erleben können. Und was auch cool war, ich meine, du hast die Krokodile schon, die Kängurus erwähnt, die auf dem Platz sind.
Das war toll.
Am Morgen, als wir dann abgereist sind, haben wir uns gefragt, was ist das für ein komisches Geräusch? Und dann waren wirklich die jetzt geht's los. Die Kängurus am Boxen. Ja. Ich meine, das haben wir alle schon mal irgendwo in einem Camping, in einem Comic gesehen. Aber da war es wirklich so, die haben sich ja mit ihren Füßen weggestoßen und immer auf ihren Schwanz gesetzt und dann auch wirklich immer so geknufft. Das war abgefahren.
Wir wollten eigentlich dann auch da noch ganz viel tun. Wir wollten so durch die Gegend laufen. Wir wollten wir haben ein Barbecue gemacht. Das war ganz cool. Wir haben Jack getroffen. Das ist ganz lustig. Das ist so ein Camper, der dann irgendwie dort, er selber nennt sich auch Grey Nomad. Das ist irgendwie so eine typische Geschichte in Australien, dass Menschen, die dann irgendwie ein bestimmtes Alter erreicht haben, aus vielerlei Gründen in so einen Camper steigen und dann durchs Land fahren. Oftmals ist der Grund, dass die Mieten so hoch sind. Bei ihm ist es ein anderer Grund gewesen, und zwar familiärer Grund, sage ich mal. Und er hat uns dann quasi als Ersatzfamilie für den Abend irgendwie betreut und uns ganz viele Geschichten aus Australien erzählt. Das war war witzig, sehr, sehr witzig. Genau, und das war irgendwie vielleicht auch dieser magische Ort generell, ne? Also mit den Känguru-Begegnungen, Vögel, die bei uns rumpicken oder sowas. Und
die war ein bisschen aufdringlich.
Und die Luft aber, muss ich sagen, war phänomenal. Also wir hatten
das war ein großer Kontrast zu dem Norden, ne?
Ja, absolut. Ja, und ich fühlte mich gleich ganz so energiegeladen. Und darum habe ich auch diese Tour ganz gut überstanden und habe dann auch das Gefühl gehabt, so genau das war das, was ich nach den Strandspaziergängen und so brauchte. Aber insgesamt muss ich sagen, dass diese Vielseitigkeit dieser Region mich komplett umgehauen hat. Also von fantastischen Stränden, Unterwasserwelten, plötzlich dann in so eine höher gelegene Zone rein, mit Felsen, mit Wäldern, die fantastisch sind, Tiere in allen Schattierungen, Farben und Lärmstärken. Also diese ganze Fülle an Begegnungen und an Erlebnissen, also das hat dem Ganzen nochmal so ein i-Tüpfchen aufgesetzt.
Und ein weiteres haben wir dann probiert anzusteuern. Und zwar haben wir uns gedacht, auf dem Weg liegt doch eine Stadt, die heißt Roma.
Bekannt. Nee, was? Rom. Wir dachten, du hast mal erzählt, was deine Lieblingsstadt ist. Und dann haben wir gesagt so, Roma, Rom.
Ja, genau. Ne? Ja, darum sage ich doch gerade. Genau, Roma. Haben wir auf der Karte gesehen, dachten wir, da fahren wir jetzt mal hin. Roma ist irgendwie vorbei, an irgendwelchen Minen sind wir gefahren, wieder die ganzen Trucks an uns vorbei und kommen in diesen Ort, der bekannt dafür ist, dass er einen sehr großen Rindermarkt hat, einen sehr, sehr großen Flaschenbaum ziert und es noch diverse andere Attraktionen gibt, die aber nicht im Februar stattfinden, sondern erst ab Oktober, ab Ostern oder dann im Sommer. Und dann sind wir auf einen Platz gefahren, der okay war, gehörte auch, hatte einen kleinen Pool, es war bullenheiß, auch wieder so ein Beton-Pitch, neben dem man dann geparkt hat. Und irgendwie haben Gerd und ich dann da gestanden und haben gedacht, nee, irgendwie ist es nicht. Ich meine, nächsten Morgen müssen wir dann noch 6 Stunden nach Brisbane fahren. Dann dachten wir, nee, der war es jetzt nicht.
Genau, wir haben den Trip dann an dieser Stelle beendet, sind dann einfach weitergefahren und das da wieder auch so, App sei Dank, findet man dann doch nochmal einen Platz. Wir haben geguckt, wo könnten wir hinfahren, Richtung Brisbane, wie lange wollen wir fahren, was schaffen wir oder so.
Und der eine Platz, den wir dann geplant haben anzusteuern, war zu.
So.
War keiner mehr da.
Genau. Ja. Und dann hat uns eine App geholfen, also Steffi geholfen, dann haben wir dann diesen an der Straße nämlich irgendwie einen kostenlosen Campingplatz gefunden.
Mit Toiletten, absolut okay, auch wieder einen Barbecue-Platz, Sitzplätzchen, ein Spielplatz. Ja.
Der einzige Nachteil ist, dass irgendwie da diesmal kein Meeresrauschen war, sondern ein bisschen Straßenlärm zu hören war. Aber hey, das ist umsonst gewesen. Gerade als Durchgangsplatz perfekt. Man kann sich da irgendwie gut dann irgendwie erfrischen, erholen und dann fährt man halt weiter. Also eigentlich genau für sowas ideal. Ja. Also wenn ich mir vorstelle, bei meiner Europatour bin ich ja öfters mal auf einem Rastplatz gestrandet, dann lieber sowas, wo du eben halt nicht mit irgendwie ganz vielen Fahrzeugen, Truckern oder sowas da irgendwo stehst, sondern du bist für dich. Und wir hatten Nachbarschaft von einem anderen Camper und irgendwie einer, der mit seinem SUV da irgendwie stand und auch die Nacht verbracht hat. War super. Also muss ich ehrlich sagen, sowas finde ich toll. Also so kostenlose Plätze an der richtigen Stelle, perfekt.
Genau. Ja, und dann sind wir am nächsten Morgen die 2 Stunden zurück nach Brisbane gefahren und haben da den Camper abgegeben, in dem wir uns sehr gemütlich gefühlt haben, sehr wohl gefühlt haben.
Auch das Checkout war bei Apollo easy.
Easy, total.
Wir sind rein, hat gefragt, was war. Wir haben so 2, 3 Sachen, die uns aufgefallen sind, so als Tipp, hier könnte man verbessern, dass es uns irgendwie unterwegs passiert oder
geht
so.
Geht mal was kaputt, sagt man, weist man darauf hin, keine Ahnung, ob das jetzt ein Moskitonetz ist, was nicht mehr aufgeht. Hat er sich alles aufgeschrieben und alles wunderbar.
Und dann auch da nochmal ein Tipp, bei Apollo gibt es direkt am Eingang an der Rezeption so ein Regal. Also wenn man einen Wagen abholt, kann man mal reingucken, weil was mich ja immer nervt ist irgendwie, man muss ja immer alles kaufen, Gewürze, Pfeffer, Salz, Öle oder sowas. Das kauft man dann ein, um dann aber nur einen Teil davon zu verbrauchen. So, und dann ist es dort so in dem Regal, jeder Camper, der dann irgendwie wieder zurück seinen Wagen abgibt, stellt die Sachen, die er nicht mehr braucht, da rein. Also nicht irgendwie etwas, so ein angetrunkenes Getränk, sondern.
Ja, mein O-Saft sprichst du jetzt an.
Ich spreche den O-Saft. Aber da
sind alle gehört.
Da gibt's dann, da waren dann irgendwie Lappen, da waren Geschirrspülmittel, da waren dann, Gewürze, auch sogar Repellent stand da. Und das ist total klasse. Dann kann man einfach dann irgendwie gucken, was brauche ich davon was, nehme ich das mit und wenn ich wiederkomme, stellst du einfach wieder rein für den nächsten. Und das ist irgendwie eine tolle Art, wie so eine Tauschwand baue ich da in der Straße auch sowas.
Genau, fand ich gut. Nein, und schön war auch zu sehen, dass wir nicht die einzigen waren, die mit dem Camper unterwegs waren. Wir haben Franzosen gesehen, die da reingekommen sind. Bei einer anderen kleinen Gruppe habe ich mich gefragt, wie viele Leute haben denn in diesem Auto geschlafen? Das war jetzt ein kleinerer, als den wir gefahren sind. Und da kamen irgendwie 6 Leute raus. Also Campen in Australien ist auf jeden Fall sehr geil.
Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Alle sind mit einem Lächeln ausgestiegen.
Ja.
Das ist wirklich, das ist aber so, also meistens ist man ja gestresst. Man muss seine Sachen abgeben. Man muss seine Taschen packen. Oh Gott, ich muss meinen Flug erreichen.
Oder meine Reise ist zu Ende.
Die haben alle gelächelt. Mhm. Und ich glaube, das ist das etwas.
Ich glaube, die fanden dich so sympathisch.
Na, das kann sein, natürlich, klar. Wer sollte mich das nicht? Aber nee, ich glaube, diese Erlebnisse, die ich jetzt hier erlebt habe, kann ich nur für mich sprechen, die werden bleiben.
Ich möchte eine Sache nochmal sagen. Du bist ein exzellenter Autofahrer, das muss ich sagen. Und was ich sehr, sehr spannend finde, ist immer die Dynamik, die sich entwickelt über 3 Wochen. Am Anfang, und ich meine, Gerd und ich haben lange nicht zusammen gecampt. Wir haben früher eigentlich fast jedes Wochenende miteinander gecampt. Und da braucht man so ein bisschen Zeit, um warm zu laufen. Und das Schöne war, Am Anfang standen wir uns gefühlt so ein bisschen auf den Füßen. Jeder wollte das Stromkabel anschließen und so weiter. Also jeder hat's gut gemeint, aber irgendwie, und dann irgendwie an einem gewissen Punkt, es waren so anderthalb Wochen, war es so, ohne dass man was sagen musste, der eine kümmert sich um dies, der andere um das. Dann wurde kurz nachgefragt, brauchst du mich draußen zum Einweisen? Die Dinger sind ja auch meistens mit Kameras ausgestattet. Das war so entspannt.
Wir haben eine Routine entwickelt und das ist tatsächlich klasse. Ja. Vielleicht auch darum, weil wir beide auch geübter Camper sind.
Ja.
Wir sehen, ich kann nur von mir widersprechen. Also ich habe ja meine eigenen Routinen und ich möchte, dass bestimmte Sachen so und so laufen. Und dann sehe ich, dass du das genauso siehst, ist ja wunderbar.
Ordnung ist ein Thema. Also wir hätten euch gerne auf ganz viele Roomtours oder wie man das jetzt nennt, mitgenommen. Aber die sind natürlich manchmal nicht so schön, wie man das aus dem Vanlife her kennt. Deshalb haben wir eigentlich immer so Zeiten gehabt, wo, keine Ahnung, Kamera-Equipment geladen, Drohne hier, bla und alles. Und dann, wenig später, wurde dann auch wieder alles weggeräumt und so entstanden dann immer wieder auch die Freiräume, die man braucht, weil wir ja nicht die ganze Zeit irgendwas rumräumen.
Ja, tatsächlich ist es ja auch so, wenn wir jetzt ein Paar wären, dann wäre es nochmal eine ganz andere Geschichte, aber wir haben ja auch irgendwie, wir brauchen auch Zeit für unsere eigenen Leben, die wir noch haben und sowas. Und das ist total klasse, auch so eine Tour, dass es funktioniert. Und darum auch meine Empfehlung. Guck mal so, wie ihr gerne reist. Also, was braucht ihr? Braucht ihr irgendwie ein bisschen Platz oder braucht ihr Nähe? Da würde ich auch entsprechend den Wagen auswählen. Wir haben auch bewusst einen größeren Wagen genommen, dass irgendwie der eine den hinteren Bereich ein bisschen für sich nutzt, der andere den vorderen Bereich für sich nutzt, man sich ein bisschen aus dem Weg gehen kann. Aber das braucht nicht jeder. Andere wollen das total gerne beieinander haben oder sowas und das ist auch dann manchmal vielleicht auch geiler, mit so einem agileren Fahrzeug unterwegs zu sein. Guck mal, was ihr braucht. Das Zweite, was ich als Tipp mitgeben würde, packt nicht so viel ein. Also es ist so verrückt, was ich an Zeug mitgenommen habe, weil ich dachte, ich brauche eine Regenjacke. Ich nehme am besten 15 T-Shirts mit, weil irgendwie so, ernsthaft, man kann auf fast jedem Campingplatz waschen, man braucht nicht so viel mitnehmen und man trägt eh immer nur eine Badehose.
Ja.
Ich hätte mit einer Tasche fast mit Handgepäck hier einreisen können und das wäre völlig in Ordnung gewesen.
Ja. Und eins kann ich sagen, ich erinnere mich noch an die Gruppe, die wir gesehen haben auf Gari. Das war eine Truppe von drei Autos. Die sahen alle aus, als wenn sie alle beim gleichen Verleiher geliehen wurden. Und das waren Freunde, die waren zu dritt unterwegs. Und wir hatten ja nun Christian und Maren auch schon bei uns im Interview. Fahrt nicht alleine, aber ich glaube, mit Freunden im 4x4 Australien, das ist unschlagbar.
Na, ich habe das Glück gehabt, dass ich ja mit einem Freund nach Australien gefahren bin. Also von daher, das habe ich jetzt gemacht.
Auf allen Vieren waren wir manchmal auch unterwegs.
Und das nächste Mal ist dann mit meiner Frau dran. Also ich muss sagen, also ich habe jetzt so viele schöne Orte kennengelernt. Ich hoffe, wir konnten euch auch ein paar davon akustisch zumindest irgendwie näher bringen. Wir haben das Ganze natürlich auch nochmal verschriftlicht. Wir haben Fotos gemacht, Videos gemacht. Ihr findet das bei Instagram unter The Camperman. Ihr findet das im Blog. Und wir finden das natürlich auch mal wieder zum Nachhören. Diese Podcast-Folgen bleiben drin. Und wir werden auch weitere natürlich tolle Geschichten haben. Aber Australien bleibt bei mir im Kopf. Ich hoffe, bei euch ein bisschen jetzt auch.
Im Herzen bei mir.
Es hat euch ein bisschen Spaß gemacht.
Genau. Die Highlights findet ihr auch bei uns auf Instagram und geht doch mal auf die Website camperman.de. Dort werde ich euch nochmal einen Film zusammenschneiden, wo ihr nochmal die Sachen, die wir erzählt haben, im Grunde genommen euch auch nochmal angucken könnt. Plan ist, dass wir zu jeder Episode, die wir hier erzählen, dann im Grunde genommen auch einen kleinen Kurzfilm für euch.
Das heißt, ihr habt jetzt sicherlich schon eine ganze Menge gesehen. Natürlich gibt es auch zu dieser jetzt noch ein bisschen was. Henning, mir bleibt noch was Privates zu sagen. Vielen Dank für diese geile Reise. Es hat Spaß gemacht. Wieder erwarten haben wir uns perfekt verstanden. Und
ach, hast du dran gezweifelt?
Ja, Lagerkoller und sowas, ne, kann ja passieren auf engem Raum. Und du kannst eine verdammt gute Nudel machen.
Ja. Ich muss mich auch bedanken und jederzeit gerne wieder. Und wenn ihr Spaß gehabt habt an dieser Folge oder an unserem kleinen Ausflug, dann bleibt uns treu, empfehlt uns gerne weiter. Und wie auch schon diverse Male vorher gesagt, wenn ihr Fragen habt, Interesse habt, irgendwelche Sachen noch unbeantwortet sind, schreibt sie uns einfach. Ihr könnt uns über alle Kanäle erreichen und auch nochmal wir haben sonst auch Leute, wenn wir nicht weiter wissen, die euch das garantiert beantworten.
Und weißt du, was jetzt geil ist, Henning? Mm. Während du jetzt irgendwie in Hamburg Kälte spüren wirst.
Ich steige jetzt gleich in den Flieger und ja.
Ich bleib noch ein paar Tage, mach ein bisschen Urlaub.
Ja, stark. Ja, du bist. Ich muss eins sagen, wir waren eben gerade hier in Brisbane noch unterwegs, sitzen jetzt hier im, keine Ahnung, 37. Stock und gucken über den Financial District, würde ich ihn mal nennen. Also hier ist so busy Brisbane. Ich könnte schon auch noch ein bisschen bleiben.
Ja. Bleib doch. Ja. Bleib doch einfach
hier. Ja, ich habe noch 20 Minuten.
Ich bleib hier, komm.
Ja, ist klar. Wie das weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.